hören, was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der sich unfreiwillig ein wenig selbst zitieren muss zu Beginn dieser Sendung. Bereits kurz vor der ITB war ich in einer ähnlichen Situation für dieses bittersüße Bonbon. Es ist nur ein kleiner Schnitt für den Chirurgen, aber ein großer Schritt für einen Reisejournalisten, der es gewohnt ist, in der Welt herumzulaufen. Was hat es zu bedeuten? Es ist nach wie vor diese Bagatellfußwunde, die ich mir bei einer beruflichen Wandertour in der, will ich jetzt hier mal sagen, gänzlich unschuldigen Schweiz zugezogen hatte und die nach erfolgreicher Ignoranz über Monate hinweg im Februar dann doch den ersten chirurgischen Eingriff erforderte. Manche von euch werden sich ja noch an den formschönen sogenannten Druckentlastungsschuh erinnern, mit dem ich durch die Berliner Messehallen humpelte. Man darf sich doch von sowas nicht unterkriegen lassen. Kleiner Tipp bei aller professionellen Reiselust, seid nicht so dumm wie ich. Gestern die kleine, aber durchaus schockierende Neuigkeit, irgendwelche gefräßige Bakterien haben in den Monaten der zweiten Ignoranz, Pflaster drauf und gut, anscheinend die Lust an meinem Knochen entdeckt. Morgen komme ich wieder unters Messer. Unter Umständen, wenn ich danach noch zum Sarkasmus fähig bin, habe ich dann vielleicht einen oder mehrere Zehen weniger, aber eine Tapferkeitsauszeichnung für Reisejournalisten mehr, so wie die Polarforscher mit ihren abgefrorenen Gliedmaßen. Egal wie hauchdünn nun die Salamitechnik hoffentlich wird, die nächsten Wochen wird mein touristischer Kosmos sich wahrscheinlich auf ein bedingt inspirierendes Krankenhauszimmer beschränken. Und warum ich etwas ungewöhnlich dieses offene medizinische Bulletin an den Anfang der Sendung stelle, diese Ausgabe Nummer 112, skurrilerweise die Notrufnummer, wird einige Zeit keine Nachfolgesendung haben. Ich bitte da um Verständnis, aber es geht weiter, keine Frage. Damit keiner erschrocken glaubt, das schöne Projekt des Reiseradios wäre etwa endgültig zu Ende. Nein, 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 mitnichten. Wie Paulchen Panther, wie gesagt, es ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. So, genug des Vorgeplänkels. Heute aus aktuellem Anlass noch drei Gespräche, die nicht in die Warteschleifen-Umlaufbahn geschickt werden sollten. Ich habe mich in Baden-Baden mit Markus Ort getroffen, Mr. L-Tour. Vor Jahren hätte man noch eine einfache Gleichung gehabt. Shitwetter bedeutet Bomben last minute. So einfach ist die touristische Welt heute nicht mehr. Irgendwelche nicht verkaufte, fertig konfektionierte Pakete von Veranstaltern Rest zu verramschen, ist in Zeiten von dynamischer Produktion schon längst nicht mehr das Erfolgsrezept von Anbietern wie L-Tour und Co. Heute werden zunehmend selbst Komponenten zusammengemixt und in den Preisvergleich geschickt. Dann ist man entweder Veranstalter, wenn es gut geht, oder eben nur Vermittler, noch günstigerer Paketierer. Mit dem neuen virtuellen Hausveranstalter HLX, der mittlerweile ziemlich intelligent Reisetypen und Wünsche zu Angeboten zusammenklöppelt, haben die Baden-Baden auch endlich Tritt gefasst. Kein Wunder, dass sie auf Leipzig sauer sind, am vernichtenden medialen Urteil Abzockfalle und seiner Verunsicherung beim Verbraucher knabbert mittlerweile die gesamte Internetreisebranche. In gewisser Weise virtuell ist auch das Betätigungsfeld von Petra Stolber. Die Chefin der Österreich-Werbung arbeitet nämlich mit immateriellen Werten, um Urlauber in die Alpenrepublik zu locken. Die ganz großen Gefühle kann man aber eben nur schlecht anfassen oder in Bilder übersetzen. Glücksmomente als Leitmotiv für eine ganze Kampagne zu wählen, ist deshalb anspruchsvoll, um nicht zu sagen verwegen. Wie Österreich bei ebenfalls nur bedingtem Sommersonnenschein in unsere Urlaub seelen möchte, das verrät die nationale Tourismusverführerin Petra Stolber gleich im Reiseradio. Fremde Länder, fremde Sitten, das kann im Urlaub ein böses Erwachen geben oder auch eine blutige Nase. Innerhalb kürzester Zeit ist man heute mit dem Flieger in den exotischsten Umgebungen. Nicht weniger haben aber nach wie vor Deutschland im Gedankengepäck. Mag sich die Kulisse auch ändern, mir san mir. Das kann wunderbar unfreiwillig komische, kabarettistische Situationen ergeben, aber eben auch echte Verwerfungen verursachen. Der Studienkreis für Tourismus, der am liebsten möchte, dass alle Deutschen verantwortlich und völkerverständigend reisen, nimmt sich in seinen Sympathiemagazinen deshalb jetzt zunehmend das Fettnäpfchen Weithüpfen zur Brust. Klaus Beetz plaudert bei uns gleich vergnügt aus dem Nähkästchen des Urlaubergruselns. Ihnen, die Sie ja alle professionell was mit Reisen zu tun haben, wird das natürlich nicht passieren. Deshalb einfach viel Spaß mit Ausgabe 112 Ihres Reiseradios. Der Veranstalter hat vor Jahren einmal einen verwegenen Versuch gestartet, ausgehend von der Erkenntnis, dass es dem weitaus größten Teil der Sonnenpauschalurlauber im Grunde ihres Herzens herzlich Schnuppe ist, in welchem Mittelmeerland sie ihre Ferien verbringen, wurden die Ländereinteilungen im Katalog aufgehoben und die Ordnung erfolgte nach Hotelkategorien. Schließlich sind die Poollandschaft, der Strand und das internationale Buffet allzu oft das Maß des Urlaubsglücks. Im Grunde richtig gedacht, allerdings taten sich die Reisebüro-Expedienten doch schwer in der Beratung. Es war noch das analoge Zeitalter des ausschließlichen Katalogblätterns. Mit der schonungslos ehrlichen Sortierung war man damals der Zeit einfach voraus. Heute geht das alles, weil die Welt eben digital geworden ist und die vermeintlich schnöde Ignoranz diskret am eigenen Computer ausgelebt werden kann und nicht etwa etwas peinlich am Reisebüro-Counter. HLX ist der erste Internetveranstalter, bei dem man sich über die eigenen Hotelvorlieben dem Urlaub annähert. Also der erste, bei dem es halbwegs funktioniert. Und weil die Peakwork-Technik auch von der großen Schwester Eltur genutzt wird, haben die Baden-Badener nun einen virtuellen Vorteil gegenüber all den austauschbaren Internetseiten, die rein nach dem Preis sortieren. Markus Ort plaudert für uns aus dem Nähkästchen.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
Markus Ort, wann wird es endlich wieder richtig Sommer? Haben Sie eigentlich schon bei den Erben von Rudi Carrell nachgehört, ob Sie diesen Song so als Dauerschleife für Ihre Telefonanlage bekommen?
In der Tat hatte ich kurz mal dran gedacht, weil irgendwo taucht es jetzt auch als Facebook-Video bei einem Freund auf. Und da erinnert man sich doch an den Song zurück und in der Tat sind es ja fast 6 Wochen Regen am Stück, was natürlich für uns gut ist, weil die Leute doch kurzfristig auch dem Regen entfliehen wollen.
Das heißt, wir können sagen, also dieser, nehmen wir es mal vorsichtig, durchwachsene Sommer, den wir hatten, das zweite Mal in Folge jetzt schon, das ist ja eigentlich Gold wert für Ihr Geschäft.
Ja, eigentlich ist es in der Tat so, der Juli, der Buchungsmonat, war aber dann davon geprägt, dass dann doch zu viele in die Sonne wollten und das Angebot in diesem Jahr dann doch sehr eng wurde und wir vor einer Situation standen, dass die Flugkapazitäten sehr, sehr eng waren und wir letztlich deutlich mehr kratzen mussten als in den vergangenen Jahren.
Das ist genau das Problem. Die Leute wollen weg, man muss sie auch wegschicken können. Wo haben Sie denn hin verschickt dieses Jahr? Was waren denn so die Ausweichziele, die Sie anbieten konnten letztendlich?
Ja, dieses Jahr ist wieder sehr positiv im Wachstum die Türkei. Ja, mit den klassischen Zielgebieten oder Urlaubsorten rund um Antalya. Es kommen aber auch einige neue dazu rund um Dalaman. Wir haben dieses Jahr auch auf Mallorca wieder mehr Kunden hinbringen können als im vergangenen Jahr. Was schwieriger ist in diesem Jahr, ist aufgrund der sehr engen Kapazitäten Griechenland oder vielleicht auch aufgrund des Kundenverhaltens. Die Kanarischen Inseln sind ungefähr da, wo sie im letzten Jahr auch waren. Und natürlich konnten wir auch, wie alle anderen Veranstalter, in Ägypten und auch in Tunesien zulegen.
Also Griechenland läuft nicht, weil eben zu wenig Flüge da sind.
Ja, oder anders formuliert, letztes Jahr lief Griechenland extrem gut. Da hatten wir Zuwächse bis zu 20-30%, weil natürlich extrem viel Flugkapazitäten da waren. Und das hat sich dieses Jahr, hat sich das eingeschwungen und die Airlines haben natürlich entsprechend weggesteuert. Und sodass man das angebotene, die angebotenen Sitze deutlich unter Vorjahr liegen.
Früher war das Geschäftsmodell von Ihnen ja eigentlich viel einfacher, ne? Da waren Sie eigentlich so, so ein bisschen despektierlich, Rudis Resterampe. Sie konnten das verkaufen, was die Veranstalter übrig hatten. Das ist heute ja ganz anders in der Produktion. Wie viele fertig konfektionierte Pakete verkaufen Sie heute eigentlich noch so im Anteil?
Naja, also ein Punkt stimmt. Früher war es insofern einfacher, als dass wir aufgrund unserer Marktposition und auch unserer Technologie Zugang hatten zu den Restplätzen, die die anderen Veranstalter nicht im Vertrieb hatten. Auf der anderen Seite verkaufen wir heute nach wie vor keine fertigen Pakete von anderen, sondern mixen übrig gebliebene Flüge mit den freien Hotelbetten, sodass jedes Produkt, was der Kunde bei uns kaufen kann, ein klassisches Eltur-Produkt ist.
Könnte man sagen, Sie sind ein klassischer Dynamik-X-Veranstalter?
Ja klar, mit sehr starkem Fokus in der Last-Minute-Periode, also 4 Wochen vor Abflug. Jedes zweite Produkt wird bei uns immer noch 2 Wochen vor Abflug gekauft und wir haben Zugriff auf die Kapazitäten, auf die Freien und haben nun in den letzten 10 Jahren auch massiv daran gearbeitet, über neue Technik und neue Zugänge auch zusätzlichen Flugcontent zu gewinnen. Also ein gutes Beispiel sind die ganzen Low-Cost-Carrier, an die wir uns ja schon vor über 10 Jahren also mit der Technologie von FlyLoco rangepirscht haben. Und letztlich auch dort mittels der neuen Technologie Flüge verarbeiten konnten, die bislang nur von Chartern angeboten wurde.
Aber dieses Mixen, also diese X-Produktion, das macht doch jetzt jeder Veranstalter schon. Das heißt, jeder ist automatisch Konkurrent von Ihnen, weil jeder kann zu tagesaktuellen Konditionen Hotel und Flug zusammenmixen. Wo bleibt denn noch Ihre Nische? Wo bleibt Ihr Alleinstellungsmerkmal, das Sie früher hatten?
Naja, die Alleinstellung ist an der Ecke sicherlich die Kompetenz, wie viel der unterschiedlichen Schnittstellen ich managen kann. Und während teilweise die Konkurrenz 1, 2 Schnittstellen miteinander kombiniert, ist es unser großer Vorteil, dass wir heute bis zu 100 unterschiedliche Schnittstellen im Zugriff haben und die auch teilweise wild untereinander mischen. Ja, also ein ganz großes Thema ist der Airline-Mix. Auch nichts Neues in der Branche, aber vor 5 Jahren sicherlich noch undenkbar, dass sie mit TUI Fly nach Heraklion fliegen und mit der Condor wieder zurück.
Kommen die Einschläge doch ein bisschen näher. Also früher haben die Veranstalter sich vor allen Dingen darauf konzentriert, wir machen die Frühbucherpreise und versuchen, möglichst schnell die Katze im Sack zu haben. Und Sie dürfen das Gärtchen der Last-Minute-Bucher bearbeiten. Diesen Freiraum gibt man Ihnen heute nicht mehr.
Nee, ganz so komfortabel wie früher ist das sicherlich nicht mehr. Aber dafür versuchen wir ja auch, uns immer wieder neue Komfortzonen zu schaffen, wo wir für den Kunden auch ein neues Produkt aufbauen. Also ein gutes Beispiel ist sicherlich sind die Vereinigten Emirate, ja, wo wir vor etlichen Jahren angefangen haben, neues Geschäftsfeld, ja, für Reisen nach Dubai und weitere Emirate aufzubauen. Ja, hier sind wir mit FDI sicherlich einer der Marktführer. Ein anderes Thema ist, dass wir vor etlichen Jahren auch angefangen haben, sehr stark in Städtedestinationen zu gehen, was früher kein klassisches Last-Minute-Thema war, was aber dann mit den Low-Cost-Carriern für uns quasi geboren wurde. Also so ist es unsere ständige Aufgabe, nicht mit dem zufrieden zu sein, was wir haben, sondern uns ständig weiterzuentwickeln.
Ich stelle mir gerade vor, wie wunderbar es ist, jetzt im Sommer in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliegen. Wenn es zwar nicht mehr so einfach ist wie früher, aber Sie sind trotzdem voller Hoffnung. Die Frage muss natürlich kommen, 965.000 Gäste hatten Sie im letzten Jahr. Wird die Million geknackt und wie sieht es mit dem Umsatz aus?
Also wir werden definitiv die Millionengrenze dieses Jahr mit den klassischen Reisen, die Elto anbietet, schaffen. Was die Umsatzzahlen angeht, so bitte ich um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt darüber keine Auskunft geben können.
Sie dürfen auch sagen, wie viel Prozent Sie zugewinnen.
Naja, wir werden im mittleren einstelligen Bereich sicherlich dieses Jahr zulegen. Und wir haben ja auch neue Produktsparten, wie beispielsweise Last Minute mit der Bahn, was in diesem Jahr im zweiten Geschäftsjahr extrem erfolgreich angelaufen ist. Und wir haben an der ein oder anderen Stelle schon mal gesagt, dass hier wirklich neue Kundensegmente erschlossen werden konnten und wir hier mit den gezählten Passagieren deutlich die Millionengrenze überspringen werden.
Das ist ungefähr so, wenn Neckermann sagt, Condor tun wir auch bei uns mit einrechnen, damit die Zahlen schön sind. Wenn die Entscheidungsfindungsprozesse eigentlich sich geändert haben, wie wir gerade schon gehört haben. Früher haben die Leute gesagt, naja, ich gehe mal in den Eltourladen und dann gucke ich, was im Fenster hängt und oh, was mir gefällt, da fahre ich hin. Heute werden die von allen Seiten mit Internet-Datenbanken zugepflastert, mit noch lauter und noch schreit mich an und noch billiger. Ist das für Sie ein Problem?
Naja, erstmal zu unserem Leidwesen, wenn dort Produkte angeboten werden, die am Ende des Tages nicht buchbar sind. Ja, die Kernaussage von Eltour ist und war auch in den vergangenen 25 Jahren, dass das, was der Kunde bei uns sieht im Shop oder auch im Internet auch findet, dass das tatsächlich auch buchbar ist. Dies wurde auch gerade in einem neuerlichen Test einer großen Zeitschrift, Publikumszeitschrift in Deutschland bestätigt, dass 98% der Produkte, die bei Eltour im Regal stehen, tatsächlich auch buchbar sind. Sie haben vollkommen recht, da wird heute der Konsument natürlich auch mit Hilfe der Suchmaschinen auf Landingpages oder Webseiten von Wettbewerbern geführt, die einfach mit Lockvogelpreisen den Kunden erstmal für sich zu gewinnen versuchen und am Ende des Tages, wenn der Kunde durch den ganzen Buchungsprozess an der Kasse steht und bezahlen will, das Produkt sich dann doch um etliche Euros oder 100 Euros verteuert hat.
Seien Sie doch nicht zurückhaltend. Sie meinen doch sicher den sympathischen Mitbewerber aus Leipzig.
Die örtliche Zuordnung ist sicherlich richtig, aber ist, glaube ich, auch nicht der richtige Zeitpunkt, konkret über Wettbewerber zu sprechen, sondern es ist einfach ein
Sie haben Frieden geschlossen mit Unis, da ist ja was ganz Neues.
Da wissen Sie mehr als ich. Nein, es geht einfach um das Thema Internet als solches und dass wir ja nicht nur im Bereich der klassischen Pauschalreise dieses Problem sehen, sondern auch bei Flügen und bei Hotel-Only-Buchungen und dass da natürlich aus der aus Unkenntnis der Unkenntnis der Verbraucher sehr viel dummes Zeug gemacht wird. Wenn ich sehe, dass Europaflüge, die eigentlich nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, in Buchungsprozessen von Konkurrenz mit Mehrwertsteuer belegt werden, so ist das kein einfacher Marketingtrick mehr, sondern ein vorsätzliches Vorgaukeln einer Preisstellung und den Kunden an der Nase herumführen. Und insofern ist es auch richtig, dass sich da Verbraucherschutzverbände drum kümmern und es nicht einfach mit einer Willenserklärung getan ist, dass man es beim nächsten Mal nicht mehr macht.
Aber Sie haben es ja gerade angesprochen, der Preis, der ja heute das Maß aller Dinge zu sein scheint, zumindest bei einer großen Klientel von Reisenden, wird im Internet leider sehr nonchalant behandelt. Also es ist nicht unbedingt der Preis, den ich zahlen will, der hinterher in Rechnung gestellt wird. Nun haben Sie ja selbst auf Ihrer Seite so eine Art Garantie drauf bei Eltur. Also wenn es irgendwo günstiger ist als bei uns, dann zahlen wir, glaube ich, bis zu 100 Euro zurück. Man kann sofort vergleichen. Wie können Sie denn vergleichen, wenn so getrickst wird?
Ja, das ist genau die große Herausforderung, dass wir versuchen, unseren eigenen Preis mit Veranstalterpreisen oder mit Portalpreisen, es geht ja insbesondere um die Reiseportale, die sich durch gute Preise da versuchen, aus der Menge hervorzuheben, dass wir die vergleichen und die dann auch auf Vakanz und Aktualität prüfen. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen, die wir hier am Standort Baden-Baden sowohl für die Eltur als auch für die anderen Firmen unternehmen, dass wir dem Kunden sagen können, das ist nicht nur im Regal, sondern das ist tatsächlich buchbar und es ist dann auch buchbar, bitteschön, für zwei Personen und auch zu dem von dir gewünschten Termin und nicht nur einfach ein Abpreis, der wie häufig im Sommer an die Wand gemalt wird und der aber eigentlich nur für die Nebensaison im November gilt.
Wie oft mussten Sie die Garantie schon auszahlen?
Naja, wir geben keine richtige Garantie, sondern wir sagen, sollte es bis zu einem gewissen Betrag woanders günstiger sein und das auch aktualitätsverprobt, dann bessern wir unser eigenes Angebot nach.
Also nochmal gefragt, wie oft mussten Sie nachbessern?
Naja, wir tun das schon einige Male am Tag, aber es ist eher im einstelligen Prozentbereich, weil wir bei den Produkten, die wir in der Last-Minute-Frist haben, eigentlich unser Preisversprechen ganz gut einhalten können. Unter der Voraussetzung, dass das woanders natürlich auch buchbar ist.
Zweiten kleinen Kind, dem Lieblingskind von Karl-Heinz Kögel zurzeit, HLX wiederbelebt. Ein Veranstalter, der ähnlich arbeitet wie Sie, aber trotzdem einen ganz anderen Ansatz hat. Ich fange an, erstmal meine Wünsche zu definieren und bekomme dann sozusagen den maßgeschneiderten Urlaub. Ja, zumindest fast maßgeschneiderten Urlaub. Läuft es mittlerweile rund?
Naja, es läuft schon rund und letztlich entspringt diese Idee ja auch diesem klassischen Beratungsansatz aus dem Reisebüro, wo man den Kunden tatsächlich anhand seiner Wünsche zu seiner Traumreise führt oder an die Hand nimmt. Und das, was HLX macht und auch das, was Eltur in ähnlicher Form versucht und nun auch schon im Einsatz der gleichen Technologie ist, der Kunde definiert über seine Attribute, über seine Urlaubswünsche, was ihm lieb und wichtig ist und er kann sehr frei suchen und kann auch über Länder hinweg suchen und bei Angabe seiner Wünsche nun auch auf eine Trefferliste zählen, die sich jetzt nicht nur auf ein einziges Urlaubsgebiet fokussiert, sondern vielleicht das passende Angebot in der Türkei für ihn hat, in Griechenland und vielleicht auch auf den Kanaren.
Ja, schön, dass mittlerweile die Welt so austauschbar ist. Das Hotel ist das Maß aller Dinge. Und ja, es wäre toll, wenn es endlich mal im Internet eine Intelligenz gäbe. Da ist natürlich eine Riesentechnik dahinter. Peakwork ist das, was bei Ihnen sozusagen die Basis liefert. Und da hat es ja doch ein bisschen gerumpelt am Anfang.
Naja, wir hatten die große Herausforderung, Sie nannten gerade das Thema Hotels. Ein Hotel lässt sich wie üblich anhand von 5 Bildern beschreiben oder 5 Attributen. Sie können aber auch ein Hotel mit einem Video mit 100 Bildern und mit 30 unterschiedlichen Attributen beschreiben, und je passgenauer Sie das Hotel beschreiben, umso einfacher ist natürlich auch ein Treffer möglich, der dem Kunden genau das empfiehlt, was er eigentlich gesucht hat. Und da die Sache nicht ganz trivial ist und die Technik natürlich auch neu, ja, wir haben über etliche Monate über 5000 Hotels selber angefasst und auch Hotels in Datenblättern beschrieben und verortet.
Das haben, glaube ich, den DAV-Standard als erster auch durchgesetzt.
Ja, was heißt durchgesetzt? Der wird sich dann ja hoffentlich mal durchsetzen, aber wir haben zumindest...
Es gibt ja Mitbewerber, auch durchaus bedeutende Mitbewerber, die sagen, nö, wollen wir nicht.
Ja, Teile des DAV-Standards also umgesetzt. Das muss jeder selber für sich wissen, ob er das wichtig erachtet. Für uns ist das treibende Element letztlich die bedürfnisorientierte Suchmaschine, die dem Kunden genau das auch präsentiert, was er sucht.
Aber darf ich trotzdem mal nachfragen? Sie haben ja 160 Veranstalter bei HLX, die verglichen werden. Und das ist ja das Tolle an diesem Portal, dass ich den ganzen Marktüberblick habe. Was nützt es Ihnen denn, wenn Sie die Global Types bis ins kleinste Detail ausfüllen und dann geht es an die Schnittstellen zu den anderen Veranstaltern und Sie haben jetzt das super Doppelzimmer mit Meerblick und noch Kaminecke drin? Und dann geht das in die Schnittstelle und bleibt nur ein Doppelzimmer übrig. Wie können Sie das noch vergleichen? Da gab es ja, glaube ich, auch die größten Probleme, jetzt dann wirklich das Angebot auch passgenau zu vergleichen.
Ja, wir haben aus dem einfachen Preisvergleich, den Sie heute bei Traveltainment finden, den ja auch etliche Portalbetreiber nutzen, ja, der in der Regel ja nicht vakanz und aktualitätsgeprüft ist, haben wir einen Preisvergleich entwickelt, der uns in der Tat doch sehr viel Kopfzerbrechen bereitet hat und wo auch eine Menge an Know-how und Intelligenz reingeflossen ist, der genau eben das kann. Ja, der genau, der nicht die Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern passgenau vergleicht. Und vielleicht haben Sie es ja gesehen, in der ganz neuen Version, die auf HLX online ist, gibt es sogar Überschneidungs- und Deckungsgrade. Da wird auch ehrlich gesagt, wenn das Produkt nicht 100% verglichen werden kann, und es wird halt mit Hilfe einer Arithmetik gesagt, zu 90% ist das Hotel oder das Angebot vergleichbar. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit dann zu entscheiden, ob er dort weitergeht oder nicht.
Jetzt haben Sie so eine smarte Expedientin in Form einer natürlich virtuellen Expedientin. Und warum werben Sie eigentlich mit Daniela Katzenberger?
Naja, das Geschäft ist erstmal ein sehr online getriebenes Geschäft. Daniela Katzenberger hat eine sehr hohe Zielgruppenabdeckung bei Damen.
Ach.
Ja, das mag man kaum glauben, aber die Abdeckung in ihrer Sendung, ja, dieses Fluchthelfer, wir gehen nach draußen und machen irgendwas. Also ein Großteil der Anhänger sind in der Tat Damen. Und wir sehen halt, ich sag mal, in der Alterszielgruppe zwischen 30 und 60 da eine sehr hohe Übereinstimmung. Und wissen natürlich auch, dass es guter Motive bedarf, um auch den Online-Klick zu kriegen. Und die YouTube-Videos, die wir geschaltet haben, die haben fast historische Seitenaufrufe bekommen. Also das macht ja bekanntlich, für den Insider läuft das ja heute auch alles über Google. Und da hat also ein Katzenberger-Video mit Präsentation des Preisvorteils, also bis zu 250.000 Abrufe.
Das ist zumindest attraktiver als Herr Kallmund.
Ja, der verkauft ja noch Flüge.
Das ist auch gut so.
In die er aber selten reinpasst.
I just come and wake you up when you
vor der legendären Zeit von Joe und Sally. Sie erinnern sich, die beiden Pinguine, die für die Österreich-Werbung sehr kryptisch verkopft durch die Welt reisten, mit der Erkenntnis, daheim in Österreich sei es eben doch am schönsten. Also weit vorher durfte man nach dem Willen der Marketingprofis im Nachbarland einfach die Seele baumen lassen. Letztendlich und viele Jahre und Millionen Beraterbudget später wird der neue Wein in alten Schläuchen nun Sommerglücksmomente getauft. Er soll wieder auf der Metaebene verführen, uns Postmaterielle, die alle ihre Kindheitstrauma der Wanderurlaube in Österreich hatten. Mit positiver Energie reanimieren sozusagen. Davon mehr als genug hat Petra Stolber, die Chefin der Österreich-Werbung, im Gespräch mit dem Reiseradio.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Petra Stolber, Sie haben eben einen wunderbaren Spruch zitiert. Man muss einmal um die Welt reisen, um bei sich selbst wieder anzukommen. Und das heißt, der Slogan der Österreich-Werbung Ankommen und Aufleben ist also sozusagen ein Eingeständnis, dass Sie sofort an die Senioren gehen, die genug Zeit hatten, einmal um die Welt zu reisen.
Naja, ich denke mir, man kann auch als Junger durchaus in die Ferne schweifen. Aber das Gute liegt zu nahe. Das, was wir damit ausdrücken wollen, das ist ja nur ein Zitat. Da geht es eigentlich darum, bei dem Ankommen und Aufleben geht es darum, dass Österreich als Urlaubsdestination ein ganz besonderes Urlaubserlebnis auch anbietet, bei dem man eigentlich auch ein Stück wieder in den Alltag hinein mitnehmen kann, eine besondere Erinnerung. Und das meint dieses Aufleben.
Na gut, aber das wollen ja alle. Alle wollen doch, dass man im Urlaub so viele positive Erkenntnisse sammelt, dass man wieder pumpelgesund in den Alltag zurückkommt.
Ja, das ist richtig. Aber das Wichtige ist, das ist sehr voraussetzungsreich. Da brauchen Sie ja nicht nur jetzt ein tolles Hotel. Sie brauchen vor allem auch die Software. Sie brauchen Gastgeber, die auch diese Erlebnisse die erzählen können, die diese Erlebnisse auch erzeugen können. Sie brauchen sehr kompetente Menschen, die Ihnen diesen Urlaub auch entsprechend aufbereiten können. Und das ist etwas, was Österreich als Urlaubsland sehr wohl auch zu bieten hat.
Sozusagen der österreichische Charme, der sogar bei der UNESCO irgendwie geschützt werden sollte.
Ja, das ist richtig. Das war ja einmal auch eine, zugegebenermaßen vielleicht auch etwas PR angehauchte Idee, den österreichischen Charme zu schützen, ja.
Nun ist es ja so, Sie können ja, das muss man ja offen zugeben, nicht mit den Sun- und Fun-Zielen am Mittelmeer konkurrieren. Also da kann man machen, was man will. Da ist man auf keine Argumentationsschiene. Gerade jetzt auch in Sommermonaten, dann zweiten Mal, die ein bisschen regnerisch durchseucht sind.
Ja, das ist richtig und das wollen wir auch gar nicht. Also es geht darum, in dem internationalen, globalen, in dem weltweiten Wettbewerb hier auch seine Besonderheiten, die Stärken hervorzukehren. Ganz eindeutig gehört da jetzt vor allem das Meer nicht dazu. Für uns kann es nur darum gehen, hier das Land und die Besonderheiten, den Umgang der Menschen mit diesem Land, mit der Kulturlandschaft, das eigentlich hervorzustreichen. Also wenn Sie so wollen, diese authentischen Urlaubserlebnisse, dieses Authentische auch sichtbar zu machen.
Ja, trotzdem, Sie versuchen das Ganze ja so ein bisschen von der Qualifikationsseite her zu sehen. Das heißt, ich habe alles schon gesehen, ich habe alles schon an Erlebnissen gehabt, ich habe schon bahnbrechende Sachen und romantische und abstoßende und exotische und dann bin ich reif für Österreich. Das heißt, Österreich, was für den qualifizierten Urlauber, ist es das?
Ja, das ist schon etwas, ich muss dazu sagen, noch einmal, unsere Positionierung oder das Angebot, das wir haben, braucht auch entsprechende Gäste. Wir können eben genau nicht mit Sun & Beach konkurrieren. Das heißt, wir legen uns auf eine Zielgruppe, die besonders reiseerfahren und auch ausgabenfreudig ist. Und diese Zielgruppe, das sind auch Menschen, die natürlich hier für sich selbst etwas aus dem Urlaub mitnehmen wollen. Und daher ergibt sich das automatisch aus dieser Positionierung des Urlaubslandes heraus.
Sehr schön. In meiner Generation war eigentlich Österreich so das erste Auslandserlebnis, was man hatte. Die heutige Generation, die würde gar nicht dran denken, Österreich als erstes Land zu haben.
An dem zum Beispiel arbeiten wir wirklich hart. Nächstes Jahr wird die Kampagne in Deutschland Sommerglücksmomente wird hier fortgeführt. Es geht genau darum, jeder zweite der Deutsche hat seine ersten Urlaubserfahrungen in Österreich gemacht. Und ich gebe zu, dass daher viele Deutsche meinen, Österreich ist ein bisschen verstaubt und vielleicht als Urlaubsland gar nicht mehr so sexy. Wir wollen eigentlich auch wieder ins Bewusstsein, ins Rampenlicht rücken, dass es viele Dinge gibt, an die man im ersten Augenblick gar nicht denkt, wenn man an Österreich als Urlaubsland denkt. Das wollen wir eigentlich erreichen, auch mit Sommerglücksmomenten, mit dem Marketing, den Fokus zu legen auf die Dinge, die vielleicht überraschend und neu sind.
Nun ist es so, dass die Österreicher und die Deutschen ja mentalitätsmäßig sehr eng beieinander sind. Das heißt, wenn Sie sich in Wien jetzt tolle Gedanken mit Experten machen, dann wissen Sie, naja, das ist schon auf fruchtbarem Boden beim Nachbarn. Nun müssen Sie als Österreich-Werbung ja weltweit für Österreich-Kampagnen erzeugen. Können Sie da so fein ziseliert und philosophisch rangeben, wenn Sie den Overseas-Market im Blick haben?
Nun, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also die Postmatrellen, die wir hier als Zielgruppe haben, die sind zum Beispiel im arabischen Raum. Da gibt es nicht so viele Postmatrelle, die sind eher noch auf der Matrellenschiene. Ja. Das ist vollkommen richtig. Je weiter weg wir gehen in der Bewerbung, umso mehr, muss man sagen, arbeiten wir grobkörniger mit Images, mit sozusagen mit den Dingen, die wir im Nahraum gar nicht so strapazieren. Wir müssen hier differenzieren in der weltweiten Marktbearbeitung, ganz klar.
Nun haben Sie jetzt trotzdem sehr zentralistisch jetzt an sich gezogen, diese Markenbildung, überhaupt eine Marke zu werden im Tourismus. Und Sie haben jetzt zu tun mit einem Sack voll Flöhe. Das fängt von den Ländern an, geht über Destinationen, geht bis hin zu Zielgebieten. Schaffen Sie das alles zu kommunizieren?
Also das ist tatsächlich eine der zentralen Herausforderungen für so Tourismus-Marketing-Organisationen, die es ja in Europa überall gibt. Das nämlich die Koordination und die Steuerung, obwohl man ja eigentlich keine Zugriffsrechte hat. In Österreich gibt es ungefähr 1700 Tourismus-Marketing-Organisationen, vom ganz kleinsten Tourismusverband, ja, bis hin zur Österreich-Werbung. Und es gilt, hier gemeinsame Stoßrichtungen, gemeinsame Visionen zu erzeugen. Und das ist ein hartes Stück Arbeit, aber unerlässlich, wenn Sie den Werbedruck bei immer enger werdenden Budgets noch aufrechthalten wollen.
Aber das ist ja schön, dann haben Sie jetzt einen Mutfilm erzeugt, der also wirklich mit wunderschönen Bildern erklärt, was Österreich die Seele aufleben lässt. Und dann kommt dann der Mensch, der Obmann von dem kleinsten Tourismusverband, sagt, ich habe aber nur einen Eselspark.
Ja, das sind aber genau die Diskussionen, aber es geht nichts daran vorüber. Es gilt genau darüber zu diskutieren. Und letztlich bringt jede Diskussion dann einen Schritt weiter. Und ja, wir konzentrieren uns natürlich, sage ich jetzt einmal, nicht auf die Kleinsten im ersten Schritt, sondern auf die im Ausland wirklich hier besonders entsprechende Ausgaben tätigen. Also für unser Zielfokus ist einmal die Ausgaben, die im Ausland stattfinden, die im gewissen Ausmaß, die möglichst zu bündeln.
Aber es ist einfacher, im eigenen Land Gehör zu finden, als wenn man die zwei Pinguine laufen lässt.
Ja, also das ist natürlich, das war damals eine sehr, sehr heftige Diskussion. Aber schlecht wäre es ja, wenn überhaupt nichts mehr diskutiert wird. Also ich halte den Tourismus, es ist wie beim Fußballspielen. In Österreich gibt es 8 Millionen Fußballtrainer und es gibt 8 Millionen Menschen, die sehr gut wissen, wie man Tourismusmarketing macht.
Du hast leider keine Fußballspieler, die erfolgreich sind.
Ja, in dem Bereich arbeiten wir noch daran. Beim Tourismus Marketing ist es so, dass wir da durchaus erfolgreicher sind. Aber wichtig ist ja, dass diese Diskussionen uns einfach weiterbringen. Und es führt kein Weg daran vorüber, wenn man in föderalen Systemen arbeitet.
Ist es nicht nur eine bittere Erkenntnis, dass der gemeine Urlauber das künstliche Hotel als Maß aller Dinge ansieht? Feldforschung an den handtuchumkämpften Pool liegen, hat auch ergeben, dass die meisten Landverschickten ihr Feriendomizil im Verlauf von 14 Tagen nicht mehr als 1,5 Tage für Exkursionen im Zielgebiet verlassen. Schockierend? Nein. Gut so, sagen mittlerweile viele Tourismuskritiker, dann sind sie wenigstens unter Kontrolle und richten bei den Bereisten keinen Schaden an. Das ist natürlich sehr zynisch. Aber auf der anderen Seite bedeuten weniger Direktkontakte auch weniger Gefahren, gründlich ins Fettnäpfchen zu treten. Darüber anschaulich berichten kann Klaus Beetz vom Studienkreis für Tourismus, den ich gleich am Telefon begrüße.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Ja, das finde ich jetzt echt okay, lieber Klaus Beetz, dass der Studienkreis für Tourismus sich jetzt auch der landestypischen Etikette für Reisende annimmt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Südamerika wären und ich würde das mit der bei uns üblichen Geste unterstützen, indem ich nämlich so Daumen und Zeigefinger zum Kreis forme und ihn dann anerkennend hinhalte, dann glaube ich, könnte ich unter Umständen Probleme bekommen, vielleicht so ein blaues Auge, oder?
Ja, das ja, kommt jetzt darauf an, wo Sie sich gerade befinden. Sagen wir mal, in Mittelamerika ist das häufig das Zeichen für Dollar oder für mucho dinero, für viel Geld. Mhm. Aber in Brasilien beispielsweise ist es eindeutig, da ist es nichts anderes als ein Zeichen für Geschlechtsverkehr. Und wenn ich das als Anerkennungsgeste machen möchte, dann habe ich ein Problem.
Okay, also so schnell kann man sich der sexuellen Belästigung schuldig machen, ohne es auch nur im Geringsten zu wollen, wie ich hier unterstreichen möchte. Die Amerikaner sind aber auch hochgradig sensibel. Da dürfte ich dann zwar das Okay-Zeichen machen, aber um Himmels Willen niemanden ungefragt knuddeln.
Das ist wohl wahr. Es ist einfach so, während man beispielsweise in Brasilien durchaus den Körperkontakt sucht, das hat aber noch keine tiefer gehende Bedeutung, hält man in Amerika oder in den USA und Kanada eher auf Distanz. Und das wird sehr schnell als Anmache oder auch sexuelle Belästigung ausgelegt, wenn man da jemandem zu nahe kommt.
Okay, das ist ja auch so, selbst im Fahrstuhl darf man niemanden zu lange angucken. Das ist ja auch schon sexuelle Belästigung unter Umständen. Bleiben wir mal in Amerika, in den USA. Bei Kindern ist es ja noch eher angeraten, diesen "Och, ist das süß" Affekt zu unterdrücken. In Amerika wird selbst das Ansprechen von Kindern, habe ich gelesen, bei ihnen ohne Rücksprache mit den Eltern als sehr verdächtig gebrandmarkt.
Ja, in der Tat. Es ist tatsächlich so, wenn man sich mit Kindern unterhalten möchte, aus einem neugierigen oder unschuldigen Grund heraus, sollte man sich zuerst darum kümmern, wer sind denn die Eltern, damit man mit den Kindern auch sprechen kann. Sonst wird es unter Umständen als versteckte Pädophilie oder sowas ausgelegt. Also das kann dann echt zum Problem führen. Mhm. Man sollte sich auch in den USA möglicherweise mit dort als anzüglich interpretierbaren Äußerungen zurückhalten.
Richtig, wir sind ja relativ locker, was das angeht, ne?
Ja, umgekehrt habe ich auch schon erlebt, dass Amerikaner, wenn sie zum ersten Mal in Berlin oder in München waren und die Menschen oben ohne im Park haben liegen sehen, regelrecht geschockt waren.
Ich sehe es an der anderen Seite, wenn ich drüben in Amerika bin und man sieht am Strand Menschen liegen mit normalen Badehosen, wie wir uns tragen, dann kann man davon ausgehen, es sind auf jeden Fall Europäer, denn die Amerikaner tragen alle Zelte, also irgendwelche großen Boxershorts, die fast bis zur Kniekehle reichen.
Ja, das ist ja eben, das ist ja auch bekannt, wenn man selbst mit Kind beispielsweise dort ist, wo man bei uns möglicherweise nichts dabei findet, dass man ein kleines Kind im Alter von 2 oder 3 nackt baden lässt, das wäre natürlich undenkbar in den USA.
Sehen wir wieder, dass nicht nur in Islamländern so etwas zum Problem werden kann. Auch eine interessante kleine Randbemerkung. In Asien sollte man auch diese Patentantenunart ganz schnell vergessen, das Tätscheln des süßen Kindes am Kopf.
Das ist in ganz Asien ein weit verbreitetes Phänomen. Der Kopf gilt grundsätzlich als das edelste Körperteil und in manchen Regionen auch als Sitz der Seele. Und das ist jetzt unabhängig, ob nun Kind oder erwachsener Mensch. Der Kopf ist grundsätzlich sozusagen tabu, was das Berühren betrifft, weil man eben da den Sitz der Seele vermutet.
Die Welt ist ja voller Fettnäpfchen für Reisende, vor allem für Reality-Soap verseuchte Romantikseelen, die ja immer nur an Traumhochzeit unter Palmen denken. Natürlich alles ganz in Weiß.
Das erinnert mich an eine Begegnung mit einer Engländerin auf Bali, die mir entsetzt über sich selbst erzählt hat, dass sie jetzt gerade zurückgekommen ist von einem Spaziergang und dort einer Gruppe in weiß gekleideten Menschen zur Hochzeit gratuliert hat. Sie wusste damals noch nicht, dass das Weiß als Farbe für Trauer steht und die Menschen in Wahrheit auf dem Weg zu einer Beerdigung waren.
Ups, kleine Bewegung, große Ursache gibt's auch in Asien. Da fragt man ganz nett, können Sie mir eigentlich helfen? Und dann erntet man meistens ein Kopfschütteln, was ja überhaupt nicht negativ gemeint ist.
Ja, also jetzt in dem Fall ist es natürlich auch ein Unwissenheitsfaktor, der damit reinkommt, dass dann unter Umständen auch Einheimische
missverstehen einen. Ne?
Missverstehen, genau.
Tja, man kriegt natürlich den Kopf schütteln, das heißt eigentlich ja, und wenn die Leute nein meinen, dann machen sie eigentlich das, was wir bei ja sagen. Das ist schon.
Das geht zum Teil schon in Griechenland los.
Flirten in Marokko, habe ich gelernt, wäre es äußerst kontraproduktiv, da anerkennend die Augenbrauen hochzuziehen und eine Zunge zu schnalzen.
Also in Marokko, das habe ich auch neu gelernt, das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht, bis ich unser Sympathiemagazin Marokko in Händen bekommen habe, da ist es ein Zeichen von Missbilligung. Mhm. Das ist einfach eine Ablehnungsgeste, die ich sonst auch in keinem anderen Land vorher so, oder ich habe es noch nicht gehört, dass es in anderen Ländern so ist. Und da wäre ich also vollkommen überrascht. Ich hätte eher erwartet, dass mir jemand sehr aufmerksam zuhört. Aber dass damit eine Missbilligung verbunden ist, habe ich auch neu lernen dürfen.
Dann wähnt man sich im Guten und denkt, hey, die sind alle so nett zu mir. Im Gegenteil ist man eigentlich der Saubär für die. Dass in Asien die linke Hand tabu ist beim Essen, das hat man verinnerlicht spätestens nach dem ersten Besuch beim öffentlichen WC, nicht wahr?
Ja, nun, wir werden ja alle, ob wir jetzt in arabischen Ländern unterwegs sind oder in asiatischen Ländern unterwegs sind, wir werden das ja dann alle kennenlernen. Diese typische Kultur der Toilettenpapierbenutzung, die ist nicht so verbreitet. Und die linke Hand ist weithin bekannt als die unreine Hand. Und deswegen sollte man auch, wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammen isst und es wird mit den Händen gegessen, tunlichst nur die rechte Hand verwenden.
Und auch unser Stolz auf blank gewinnerte Schuhe in jeder Lebenslage dürfte zumindest im arabischen Raum nicht ganz geteilt werden, wie wir spätestens ja seit der Attacke auf Präsident Bush wissen.
Ja, spätestens da konnten wir das alle lernen, aber es war schon vorher auch wiederum in Asien und in Arabien ist es verbreitet. Die Füße und die Fußsohlen gelten als der schmutzigste Teil des menschlichen Körpers. Deswegen sollte man auch niemanden die Fußsohlen entgegenstrecken, weil man ihm damit das Schmutzigste zeigt. Und das Schuhe zeigen und dann auch noch das Schuhe werfen, mittlerweile ist das ja bekannt, ist eigentlich die, wenn man so will, die Geste für höchste Verachtung.
Das hört sich ja alles etwas spaßbremsend an und die Benimmregeln für Businessmenschen sind ja noch viel feinnerviger. Gibt es denn irgendwie, sag mal, einen goldenen Tipp, dass man sich irgendwie trotzdem gut zurechtfindet, auch in der Fremde und dann Freunde gewinnen kann?
Ja, also ich sage immer, jetzt mal unabhängig von den Informationen, die wir extra deshalb auch als Rubrik aufgenommen haben in den Sympathie-Magazinen, das Beste, was es ja immer gibt, ist einerseits mit offenen Augen unterwegs zu sein, zuhören zu können, was sehr, sehr wichtig ist beim Reisen, und beobachten und dann, so mache ich es immer, wenn ich mir unsicher bin, Fragen stellen und gleichzeitig aber auch meine Unsicherheit mit rüberbringen, damit jemand versteht, warum dass ich die Frage stelle.
Okay, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, also nicht als allwissender Reisender auftreten, sondern lieber etwas zurückhaltend sein, immer ein Lächeln dabei haben und dann wird einem viel verziehen.
Ja, also die Erfahrung habe ich gemacht und ich denke, das kann man überall anwenden, weil Menschen ja auch verstehen, wenn man in der Fremde unterwegs ist. In vielen Kulturen ist man ja als Besucher ein geehrter Gast. Ich glaube, da gibt es überall großes Verständnis, dass man dann sagt, okay, er kann nicht alles wissen, aber er fragt immerhin oder er beobachtet und das wird dann honoriert.
Den ganzen Tag im All-Inclusive-Hotel ohne großen Bevölkerungskontakt wäre ja auch eine, ich sag mal, äußerst kontraproduktive Alternative zum Reisen.
Ja nun, ich meine, warum fahre ich denn in ein fremdes Land, wenn jetzt mal, sagen wir mal, vom reinen Badeurlaub abgesehen, das ist ja dann austauschbar. Aber wenn ich jetzt die klassische Form des Reisens anwende, da kann ich ja sowohl den Badeurlaub einbauen, aber eben auch, wenn ich Interesse habe und ich denke, das werden viele Reisende haben, dann kann ich mich ja auch mal mit der Kultur auseinandersetzen, ob das jetzt nun die islamische Kultur ist oder die asiatische Kultur oder buddhistische Kultur. Es gibt ja reichlich Gelegenheiten, die Dinge auch miteinander zu verbinden. Und man kann nur sagen, also wenn möglich ist, sollte man eben auch die All-Inclusive-Anlagen verlassen. Und es gibt an Ort und Stelle immer gute Agenturen, die auch gute Programme anbieten. Man muss sich ein bisschen Zeit lassen, nicht gleich das Erstbeste buchen.
Genau. Nur wer rausgeht, lernt die Welt kennen. Und immer wieder empfehlenswert, Sie haben es eben kurz angesprochen, die Sympathiemagazine des Studienkreises für fast alle Reiseziele, die man sich denken kann. Wirklich andere Reiseführer für 4 €. Welches alles gibt, das erfährt man auf der Website www.sympathiemagazine.de. Dann klappt es auch ohne Fettnäpfchen weit hüpfen. Vielen Dank, Klaus Beetz.
Danke Ihnen.
Ja doch, allen Unkenrufen zum Trotz, es soll sie gegeben haben in diesem Jahr. Die Tage mit hohem, blauen, sonnigen Himmel an der deutschen Küste. Und wenn es sie gab, dann konnte man mit Recht behaupten, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Dieses Loblied stimmt jetzt für Sie, mein Kollege Rolf Nöckel, an, direkt von der Nordseeküste.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Endlich Ferien. Endlose Wochen an der Nordsee. Die ersten Sonnenstrahlen beim Brötchen holen. Atemlose Tage, leuchtende Nächte. Sand wie Miniperlen, Luft wie Seide. Und der Himmel so groß wie das ganze Leben. Moin, moin, Cuxhaven. Schöner Strand. Wattwandern in einer schmatzenden Wüste, kilometerweit bis zur Fahrrinne der dicken Pötte. Krabbenbrötchen am Hafen. Händchen halten an der alten Liebe. 2 Bier in der abgewrackten Kneipe Elbe 1. Bummel durch den Yachthafen. Verschnaufpause am Seezeichen Kugelbarke, wo Elbe und Nordsee sich knutschen. Kinderlachen. Das Klacken von Boccia-Kugeln. Der Geruch von Milchreis mit Zimt und Zucker aus der Strandbude. Dann so ab 9 Uhr am Abend, allein in der Verlassenheit der Sandburgen. Das Firmament leuchtet auch um Mitternacht. Schlafen wie ein Bär. Freude auf das Beste am guten Morgen, die Tageszeitung per Post. Nach dem Frühstück ab in den Strandkorb, Frotzeln mit Jule, dem Dortmund-Fan. Mit Wonne das 100% Königsblau-Badetuch ausbreiten. Einfach mal wieder so richtig Quatsch machen. Kurkonzert im Pavillon mit dem Shanty-Chor Finkenwerder. Und jetzt alle an der Nordseeküste. Vorbei. Die Möwen haben's gut. Sie bleiben. Am Ortsausgang kurz vor der Autobahn prangt ein Schild. Kiek mal wedder in.
So, das war's mit dem Reiseradio für heute. Noch schnell hochgeladen, bevor ich in der Internetdiaspora des Klinikums verschwinde. Es sind noch viele wunderschöne Geschichten da, die darauf warten, gesendet zu werden. Aber versprochen, so bald wie möglich bin ich wieder für Sie da, mit oder ohne 10, wann und wo auch immer Sie das Podcast-Magazin Was mit Reisen hören möchten. Tschüss, bis dann.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.